hier. Genau, wir mögen das immer ganz gerne, einfach nochmal einen kleinen Eindruck zu bekommen. Aber natürlich versuchen wir auch immer, Fragen zu überlegen, die ein bisschen spannend sind, aber auch nicht gemein. Also keine Sorge. Du wohnst ja gar nicht so weit weg von Oldenburg und ich dachte, da kann ich vielleicht mal die Frage bringen, weil wir ja hier im wunderschönen Oldenburg sind, ob du einen Lieblingsplatz in unserer Stadt Oldenburg hast.
Wenn ich ehrlich bin, kenne ich Oldenburg gar nicht so richtig gut. Ich weiß nur, dass Dieter Bohlen hier geboren ist. Stimmt das?
Voll die. Das wusste ich nicht, ehrlich gesagt.
Lebensweisheit, muss man wissen.
Okay, ich glaube, da müssen wir mal ein paar Tipps austauschen.
Ja, also, obwohl, ich habe einen Lieblingsort. Das Eiscafé ist 2 Minuten, weil wir waren früh hier und dann dachten wir, ach komm, wir genießen noch ein bisschen draußen vor, also cool, die Sonne, und dann haben wir uns da ein Eis gegönnt. Haben sogar 2 Kugeln aus Versehen bekommen. Also, ich mag Oldenburg.
Sehr gut. Direkt was gratis. Also, Oldenburg hat's nicht versaut.
Noch nicht.
Noch nicht. Okay, wir geben uns Mühe. Aber Mädels, ihr wisst, ihr könnt Tipps abgeben. Ja, meine Familie, die in Bremen wohnt, die kommen nur zum Shoppen nach Oldenburg, weil sie die Innenstadt in Bremen nicht mögen. Deswegen dachte ich, na, vielleicht. Aber gut. Dann kommen wir ja so langsam in die Urlaubszeit und die Ferien stehen vor der Tür. Und was war so der coolste Urlaub, den du je gemacht hast?
Also ich habe ja das Privileg gehabt, dass ich viele Jahre reisen durfte, weil ich in der Mission gearbeitet habe. Bei Jung mit einer Mission, sagt euch das was? Da war ich über 12 Jahre als Mitarbeiterin und habe auch eine Base mitgegründet in Hamburg. Und da durfte ich viele Länder sehen und ich muss sagen, ein Land, was mich echt bewegt hat, war Kenia und Tansania, weil wir durften dort direkt... Kommt aus Kenia? Herrlich. Da durften wir nämlich direkt zu den Leuten in die Dörfer, bei den Maasai leben und haben dort wirklich nicht als Tourist da so, alles ist irgendwie vorzeigemäßig, sondern so live erlebt. Und das war ein unfassbar wunderschönes Erlebnis und auch ein so schönes Land und so tolle Menschen. Also das war so ein Highlight, würde ich sagen.
Sehr cool. Ja, und meine dritte Frage passt zum Thema Sisterhood. Ich weiß, du hast Schwestern, ich meine, es sind auf jeden Fall mehrere. Eine ist auch dabei.
Ich habe 2 Schwestern und eine ist sehr dabei, gut. Genau. Die macht Sisterhood in Bremen, leitet
sie. Yay, daher kennen wir uns auch und hier jetzt auch. Und meine dritte Frage ist, was bedeuten deine Schwestern für dich? Oder was bedeutet es,
meine
Schwestern
leiblichen?
Zu haben? Ja, in dem Fall vielleicht die leiblichen, aber wenn du magst, darfst du es auch ausweiten.
Also ich muss sagen, leibliche Schwestern bitte aufnehmen. Ich finde, leibliche Schwestern sind einfach Freundinnen fürs Leben. Ich bin so viel rumgekommen, ich bin so viel umgezogen und habe so viele Menschen kennengelernt. Und ich kenne viele Menschen, ich bin eine sehr offene Person. Und die kommen und gehen, aber Schwestern, die bleiben. Freundin fürs Leben. Und das ist halt das Coole. Und wir wohnen alle in der Nähe und wir lieben es einfach, Zeit zu verbringen. Und ich habe halt eine große Familie, ich habe noch 5 Brüder und die haben auch noch Geschwister. Quatsch. Die haben auch noch Geschwister und die auch noch. Nein, die haben auch noch Ehepartner und dann ist natürlich alles doppelt so groß. Und eine Freundin von mir, Martha, die leitet Sisterhood in Hamburg.
Die, das ist meine
ganz herzliche Freundin von mir. Und die hat immer gesagt, boah, Luba, du brauchst ja gar keine Freundin mehr bei so einer großen Familie. Und so ist es ein bisschen. Aber ich liebe auch Frauen und ich liebe es, zu Frauen zu reden und sie zu ermutigen. Dafür schlägt mein Herz.
Sehr cool. Ja, das waren meine Fragen. Wir hören jetzt noch ein Vortragslied. Das dürft ihr einfach genießen, einfach zuhören, den Text auf euch wirken lassen und danach sind wir gespannt, was du uns zu teilen hast.
Sehr schönes Lied. Ist das nicht herrlich? Alles neu. Was für ein tolles Thema und was für eine tolle Verheißung. Findet ihr nicht auch? Wisst ihr, wir haben einen Gott, der möchte alles neu machen. In meinem Leben, in deinem Leben. Und ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr gleich euch zu euren Nachbarn dreht und dass ihr ihn begrüßt. Und die meisten kennen deinen Nachbarn oder wenn du die Person nicht kennst, ist nicht schlimm, aber ich möchte, dass du jetzt der Person ein Kompliment machst. Wenn du die Person kennst, einfach so ein richtiges Kompliment. Und wenn du sie nicht kennst, dann was dir als erstes ins Auge fällt. Dreh dich zum Nachbarn und sag was Gutes. Ja, sehr schön. Wir Frauen, ne? Wir können quatschen. Wisst ihr, wir sagen viel zu selten gute Dinge übereinander. Und ich finde, dass man ist umgeben von so vielen negativen Sachen. Es wird Zeit, dass wir einfach Gutes über uns aussprechen und Gutes sehen und Gutes ermutigen. Wie oft halten wir unsere Komplimente zurück? Wie oft denke ich, boah, das hat sie so schön gesungen oder boah, die sieht irgendwie so toll aus und dann denke ich das und sage es nicht. Und ich will euch ermutigen, dass ihr einfach öfter mal euren Mund aufmacht und einfach was Gutes ausspricht. Leute, wie gut tut das? Ihr wisst selber, wie schön es ist, wenn jemand so ein aufrichtiges Kompliment euch sagt und sagt, deine Haare, habe ich zu meiner Schwester gerade übrigens gesagt, deine Haare sehen sehr schön aus. Und das denkt man und geht man vorbei, aber warum nicht der Person sagen? Es baut einen auf und das brauchen wir. Wir sind Frauen hier aus verschiedener Herkunft, aus verschiedenen, ja, Lebenslagen, aus verschiedenen Alters. Aber ich glaube, wir Frauen haben alle irgendwo Wünsche, Sehnsüchte, Ziele in unserem Leben. Wisst ihr? Und damals, als ich jung war, hatte ich auch Ziele. Damals? Nein, ich bin immer noch jung. Aber damals dann hatte ich auch Vorstellungen vom Leben und ich wollte, und kennt ihr diese Personen, die so richtig gute Erziehungstipps geben, aber selber keine Kinder haben? So eine war ich. Wenn du das bist, hör auf damit. Realität sieht ganz anders aus. Ehrlich, ich war so schlau. Ich hatte so eine Vorstellung, wie das alles funktioniert. Am besten richtig jung einen Traummann kennenlernen, dann heiraten, junge Mutti sein, meine Kinder. Werden natürlich richtig gehorsam sein. Hey, ich habe alles im Griff. Ich werde sie so erziehen, dass sie Respekt und Anstand haben. Blödsinn kennen sie nicht. Das sind meine Kinder. Immer wenn es ruhig wird, verdächtig. Lieber mal nachschauen. Die Creme war vorbei, die Handcreme. Die war auch teuer. Das ist, wenn man Kreide und Wasser zusammenmixt und dann Haargel daraus macht. Das ist meine Tochter. Die ist die Älteste und die Jungs hatten schon so einige Kleider an und so einige Schminke drauf. Die müssen alles mitmachen. Und wisst ihr, Wäscheberge? Was sind Wäscheberge? Alles im Griff, Waschmaschine, Trockner, Bügeln, alles sauber, picobello. Ich bin auch abends überhaupt nicht platt und kann dann noch richtig Aktion starten und falle auch nicht um 9 Uhr halbtot ins Bett. Nein, mir wird das nicht passieren. Das war mein Tannenbaum letztes Jahr. Ja, das ist real life. Und ich habe mein Wohnzimmer gestrichen und war kurz weg. Und als ich wiederkam, hat mein Sohn mich angeguckt. Mama, ich habe die Wand nicht angefasst. Nein, da ist nicht deine DNA und deine Fingerabdrücke drauf. Nein, du warst es nicht. Voll verdächtig. Mama, ich war das nicht. Hat Kinder, haben sie gesagt. Das wird lustig, haben sie gesagt. Das sind jetzt nicht meine Kinder, aber das ist das wahre Leben. Das sind meine Süßen. Das ist jetzt ein gestelltes Bild. Das ist nicht die Realität. Nein, aber die können auch richtig süß sein. Das ist Anaya, meine Älteste, dann ist Elijah und Elia. Und so leben wir in unserem kleinen Achim. Und es gibt Leute, die mich tatsächlich fragen, was ich für Hobbys habe. Hobbys? Ich bin froh, wenn ich mal duschen gehe und dass ich mal auf Toilette gehe, ohne dass drei Hände von unten kommen und mich überall finden. Wer von euch ist noch keine Mama? Wer möchte es immer noch werden? Nein, Kinder haben ist toll. Kinder sind ein Segen. Aber ich habe es natürlich jetzt ein bisschen bewusst, ein bisschen überspitzt und ironisch dargestellt. Und zwar möchte ich euch einfach den Druck nehmen. An alle lieben Muttis, an alle zukünftigen Müttis. Es ist in Ordnung. Ich habe auch nicht immer alles im Griff. Und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Das Leben ist nicht Instagram-Bilder, perfekt gekleidete Kinder, die sich nie streiten. Man postet ja auch nicht vollgelaufene Windeln, weil das macht man nicht. Das ist alles nur... Und ich wollte einfach nur sagen, hey, Realität sieht anders aus und das ist okay. Wir haben so viel Erwartung, gerade wir als Muttis, wir als Ehefrauen. Wir müssen gute Ehefrauen sein, wir müssen gute Muttis sein, wir müssen den Haushalt schmeißen und dann habt ihr noch vielleicht einen Job oder einen Halbjob und alles muss picobello sein. Muss es nicht. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich bin schon so froh, dass ich frei von diesem Druck bin, irgendwelchen Leuten irgendwas beweisen zu können. Und meine Freundinnen aus Hamburg waren letztens da und klar, ich habe gekocht und ich wollte backen, aber da meine Wäscheberge habe ich nicht geschafft wegzuräumen. Aber wisst ihr was? Die haben sich wohlgefühlt, weil die denken, Mann, da versteht uns einer. Genau so geht es uns und wir müssen niemandem etwas vormachen. Wir dürfen einfach sein und es werden bessere Zeiten kommen. Wenn die Kinder groß sind. So. Und ein Tipp, was ich persönlich, was mir persönlich hilft, ist, ich stehe morgens auf und ich sage, Gott, gib mir die Kraft für heute. Und gib mir die Geduld für heute. Weil wenn ich jetzt an Sommerferien denke, dass die alle zu Hause sind, oh meine Güte. Daran denke ich gar nicht. Ich denke nur an heute. Ich denke nur an Gott, gib mir die Kraft heute und gib mir die Geduld jetzt und heute. Und das hilft, wenn du einfach versuchst, heute mache ich den Tag gut und heute werde ich es irgendwie schaffen und gib mir die Gnade dafür. Das ist wirklich sehr, sehr kostbares Gebet. Merkt ihr das? Das hilft. Das Thema Gott macht alles neu. Und Offenbarung 21, 5, 6 steht geschrieben, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Oh, ich liebe es. Die sind zuverlässig und wahrhaftig. Wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann kannst du dich drauf verlassen. Dann ist das wahrhaftig, weil es ist sein Wort. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben von der Quelle des Lebenswassers umsonst. Mein Gott macht alles neu. Mein Gott macht aus kaputt wieder heil. Mein Gott macht aus Verletzung wieder Heilung. Mein Gott macht aus Enttäuschung wieder neue Hoffnung, gibt er uns. Weil Gott alles neu machen kann. Und er wird, das behauptet er in seinem Wort, weil seine Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Darauf können wir hoffen, dass er alles neu macht. Ich habe das Privileg, dass ich bei Mission Freedom bin. Wer kennt Mission Freedom? Und Gabi Wendland, das ist eine gute Freundin von mir. Wir haben, sie hat mich, als ich damals nach Hamburg gegangen bin, ich wohne jetzt in Achim, aber ich habe 12 Jahre lang in Hamburg gelebt, hat sie mich gefragt, ob ich mitgründen möchte, Mission Freedom. Und ich war von Anfang an dabei und habe dort den Streetwork-Teil übernommen. Also ich war direkt bei den Frauen in den Bordellen, auf der Straße, in den Hausbordellen und durfte dort die Mädels begleiten. Und viele fragen uns, wie kommt ihr in die Bordelle rein? sagen denn die Zuhälter nicht, keine Ahnung, ihr wollt uns unsere Mädels wegschnappen, das ist ja nicht so produktiv. Und wir haben gesagt, nee, eigentlich sind wir auch ganz clever. Wir sagen, hey, wir möchten den Frauen Gutes tun. Wir möchten sie ermutigen. Wir möchten einfach für sie da sein. Sie brauchen ja auch jemanden zum Quatschen. Und für die Zuhälter oder für die Bordellbesitzer ist es eigentlich eher von Vorteil, weil sie dann denken, ach ja, dann geht's ja meinen Frauen wieder besser. Und dann können sie wieder besser arbeiten. Und dann verdienen die wieder besser Geld. Also so denken die. Und so konnten wir dann, fingen wir an, in die Bordelle zu gehen. Und eine Sache, ich habe meinen Vortrag gemacht und da war eine Gruppe aus Köln und die wollte unbedingt auch dort in die Bordelle gehen. Und dann haben wir sie ermutigt, startet, die haben gestartet und erstaunlicherweise haben sich die Türen so geöffnet und man wundert sich immer, wie leicht man eigentlich da hinkommt. Man denkt immer, das ist so ein unerreichbares Gebiet, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Wir müssen einfach nur gehen, klopfen und sagen, hey, wir haben etwas zu geben, den Mädels, dürfen wir. Und dann hat der Bordellbesitzer, das war um die Weihnachtszeit, hat er sie eingeladen, hat uns eingeladen und hat gesagt, wollt ihr nicht mal einen Weihnachtsgottesdienst bei uns machen? Das ist das größte Bordell in Europa. Wieder so, da einmal kurz überlegt, gerne. Und dann sind wir mit Sack und Pack, mit Band, mit unseren Ständen, haben Geschenke für die Frauen gemacht und haben dort einfach mitten im Bordell, die hatten da sogar eine Bühne, haben wir einen Weihnachtsgottesdienst gemacht und haben erstmal Lobpreis gemacht. Und wisst ihr was, diese Mädels kamen aus ihren Zimmern mit ihren Dessous, haben sich da hingesetzt und haben dann so gedacht, so lass uns mal sehen, was jetzt hier passiert. Und dann fing die Band an zu spielen. Und dann habe ich gesehen, oho, da kommen Kohle in die ersten Tränchen. Und dann durfte ich dort eine kurze Botschaft bringen. Und es war Weihnachten. Ich habe gesagt, es geht um Liebe. Es geht darum, dass Liebe... Und das ist Jesus und er ist gekommen und er liebt dich. Also eine ganz einfache Wahrheit, aber die hat sie so erfasst. Und diese Frauen, ich konnte sie anschauen und ihre Tränen liefen und die liefen alle verschmiert. Ihre Schminke war verschmiert, weil die so berührt waren. Und dann haben sich einige Frauen entschieden für Jesus und wollten Gebet haben und haben uns überrannt und haben die Geschenke, wir haben so Prinzessinnenbücher verschenkt. Und es war einfach herrlich. Und ich stand da und habe gedacht... Das ist mein Gott. Wir sind hier mitten im Bordell und Jesus ist hier wahrscheinlich aktueller als in manchen Kirchen. Ehrlich, von den Reihen kommen Gebete, himmelschreiende Gebete und diese Frauen rufen und Gott ist da. Weil er ist da, wo die Kranken sind. Er ist da, wo Verwundete sind. Er hat gesagt, er ist da. Er möchte den Verbundenen wieder Heilung bringen. Und das war so schön zu sehen. Mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich, weil Gott möchte alles neu machen. Das ist seine Verheißung und das ist wahrhaftig. Und da habe ich noch ein Mädchen kennengelernt, in Hamburg war das. Und es war ein Mädchen aus Bulgarien, da sind ja auch viele Mädels aus dem Osten, aus den Ostländern. Und ich habe ihr eine Bibel geschenkt, auf ihrer Sprache. Und die hat diese Bibel so aufgesaugt, sie hat sie so gelesen. Das waren keine 3 Wochen, wo ich sie wieder gesehen habe. Und wisst ihr was? Sie kommt auf mich zugerannt vom Gang und sagt, Loba, ich hab die Bibel durchgelesen. Kann ich Band Nummer 2 haben? Schätzchen, Band Nummer 2 wirst du dann schreiben. Aber die war so begeistert und ich dachte nur, oh Luba, ich habe diese Jahrespläne, Bibel einmal durch Jahr, kriege ich nicht gebacken. Und dieses Mädchen in 3 Wochen liest sie die Bibel durch und will noch weiter. Da ist ein Hunger drinne, da ist eine Sehnsucht drinne und da ist jemand, der einfach sucht und Gott begegnet. Weißt du warum? Weil Gott macht alles neu. Und dieses Mädchen hat sich bekehrt, dieses Mädchen ist aus der Prostitution ausgestiegen, dieses Mädchen ist zurück nach Hause gegangen, hat einen Mann kennengelernt, einen Christen und ist jetzt verheiratet. Wisst ihr warum? Weil Gott macht alles neu. Das ist unser Gott, dem wir dienen. Und vielleicht bist du hier und bist auch in einer schwierigen Situation. Vielleicht hast du eine schwierige Beziehung. Vielleicht klappt deine Ehe nicht oder steht vor dem Aus. Oder vielleicht hast du Schwierigkeiten auf der Arbeit. Vielleicht kommst du aus einer nicht christlichen Familie. Vielleicht hast du ein schwieriges Kind. Vielleicht bist du hier, du kämpfst mit Sucht. Vielleicht bist du hier und lehnst dich ab und kannst dich nicht annehmen. Warum auch immer. Vielleicht bist du hier und kennst diesen Jesus gar nicht, von dem wir hier reden. Was, wo immer du auch bist, was immer du auch gerade durchmachst, das gilt für dich. Wisst ihr was? Der Teufel ist ganz schön kreativ mit Anklagen. Der ist der Ankläger. Der ist der, der verdammt. Du kannst in der größten, tiefsten Sünde deines Lebens stecken. Und wenn du dich verdammt fühlst, dann wird es nicht Gott tun, sondern er verdammt. Weil weißt du warum? In Jesus ist keine Verdammnis. In Jesus ist keine Verdammnis. Gott überführt von Sünde. Er mag das auch nicht. Er möchte dich frei sehen. Aber er verdammt dich nicht. Das macht der da. Und er ist kreativ, wie er uns runterreißen kann. Er ist kreativ, wie er uns in Niederlage schmeißen möchte. Aber ich sag dir eins, Gott möchte alles neu machen. Das möchte er wirklich. Ja, und wie gesagt, vielleicht bist du hier und denkst, ja, was soll ich tun? Und ich warte schon so lange auf diese Veränderung. Und ich warte schon so lange auf dieses Neue. Und ich warte schon so lange, dass etwas passiert. Und ich bete schon so lange für eine Sache und irgendwie sehe ich nichts. Ich möchte dich ermutigen. Bleibe dran. Leute, wir leben in einer Zeit, wo wir sofort Resultate sehen wollen. Wir leben in einer Fastfood-Zeit, wo du bestellst und in 3 Minuten ist dein Essen auf dem Tisch. Und wenn es 4 Minuten dauert, dann bist du noch stinkig, weil es nicht schnell genug war. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles jetzt sofort haben wollen, wo wir nicht mehr warten wollen, wo wir Resultate sofort sehen wollen, wo wir Sachen sofort haben wollen, wo wir denken, wir brauchen das jetzt und hier. Und wisst ihr was, wenn ich in die Bibel lese, dann ist das nicht so. Gott ist ganz schön geduldig. Wisst ihr, und ich bin keine geduldige Person. Aber bei 3 kleinen wilden Kindern ist das nicht so günstig. Wir müssen lernen zu warten. Gottes Zeitpunkt ist ganz anders. Du kannst nicht erwarten, ich bete und ich habe sofort meine Resultate. Es muss gedeihen, es muss Früchte bringen, wir müssen manchmal ausharren, wir müssen manchmal kämpfen, wir müssen manchmal einfach dranbleiben. Leute, ich habe jetzt angefangen zu joggen. Ich will am liebsten sofort die Kilos purzeln sehen, aber nein, erst wenn ich dranbleibe, erst wenn ich durchziehe, erst wenn ich, auch wenn es schwer wird, auch wenn ich keinen Bock habe, ich muss es durchziehen, dann kann ich Resultate sehen. Ich kann nicht sofort Resultate erwarten. Und das ist nämlich, und diese Generation tut mir leid, in der wir leben, weil wir so gepolt sind, dass wir alles sofort haben wollen und dass wir nicht mehr aufeinander warten. Und das ist richtig schwierig dann zu warten. Auf Gott zu warten. Und wisst ihr, wir denken manchmal, das Warten ist verschwendete Zeit, aber Warten ist manchmal die beste Zeit deines Lebens. Auf etwas warten heißt nicht, dass du etwas verschwendest. Auf etwas warten heißt nicht, dass du falsch bist. Warten ist manchmal kostbar. Leute, wenn ich mir Mose angucke, der 40 Jahre lang in der Wüste rumgeirrt ist, 40 Jahre lang. Wenn ich mir Josef angucke, ich glaube, der war 17 Jahre lang im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis. 17, wenn ich mich nicht irre, oder 14, ich glaube, das waren 17. Auf jeden Fall richtig lange. Dafür, dass er es nicht verbockt hat. David wurde als kleiner Junge, König David wurde als kleiner Junge von Samuel gesalbt. Als König. Ist er sofort König geworden? Der ist erstmal ein paar Kriege durchgegangen, der ist erstmal Verfolgung erlebt von seinem eigenen Schwiegervater, von König Saul, bis er endlich da angekommen ist, wozu ihn Gott berufen hat. Wir müssen manchmal uns durchpushen und manchmal dauert es lange, richtig lange. Manchmal dauert es Jahre. Und weißt du was? Manchmal werden wir das nicht mehr erleben. Vielleicht werden wir nicht alle Früchte ernten, die wir und alle Samen, die wir gesät haben. Wenn ich an meine Glaubensgeschwister denke, in Sri Lanka. Ich habe gerade einen Bruder und einen Schwager und ein Team aus unserer Gemeinde Achim Reset. Die sind gerade in Sri Lanka an den Orten, wo der Anschlag war. Über Ostern habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und begegnen dort den Menschen und dienen ihnen. Und wisst ihr, als die Menschen dort waren und angebetet haben, die dürfen das nicht erleben. Die dürfen nicht die Früchte ernten. Und es wird nicht immer so sein. Ich will jetzt nicht erzählen, dass wenn du hier diese 3 Stufen machst, A, B und C, dann hast du das Ergebnis. Gott ist anders. Aber trotzdem will ich dich ermutigen, dran zu bleiben. Weißt du warum? Weil Gott macht alles neu. Der hat es uns verheißen und seine Worte sind wahrhaftig und wahr und beständig und unanfechtbar. Es kommt Veränderung, wenn wir warten, wenn wir ausharren, wenn wir kämpfen. Wie in der Bibel schon steht, wer den Lauf bis zum Schluss gelaufen ist, der wird bestehen. Nicht der Anfang zählt, sondern das Ende zählt. Nicht wie glorreich wir gestartet haben, sondern wie werden wir den Lauf beenden, den Jesus für uns vorbereitet hat. Veränderung passiert nicht über Nacht. Das ist ein Prozess. Heilung passiert nicht über Nacht. Wisst ihr, manchmal macht Gott Wunder und das haben wir auch schon so oft erlebt. Aber manchmal dauert das einfach seine Zeit, bis richtig Heilung kommt, dass Gott einfach mal an alle Bereiche unseres Lebens ran kann. Und manchmal leben wir Jahrzehnte in Sünde und in Süchten und erwarten, dass wir sofort frei werden. Das braucht ja auch einen Prozess, dass man das einfach wiederherstellt. Und Gott möchte das tun. Er möchte nämlich alles neu machen. Wisst ihr, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht Gott gesagt habe, du darfst alles neu machen. Du darfst alles neu machen. Das, was nicht gut gelaufen ist. Ich war 25, also Mitte 20 oder Anfang 20, war viel auf Reisen, habe in der Mission gearbeitet und durfte viele tolle Sachen erleben. Und dann habe ich einen Amerikaner kennengelernt in Chile. Und der ist nach Deutschland gekommen, wir haben zusammen gedient und dann haben wir geheiratet und haben 3 wunderbare Kinder. Aber als ich dann ungefähr 4 Jahre verheiratet war, ich war da auch gerade schwanger, dann kam heraus durch einen Zufall, dass mein Mann untreu war und eigentlich schon von Anfang an der Ehe. Und er hat einfach ein Doppelleben gespielt. Er war nämlich auf der Bühne, er konnte auch reden, er war ein begabter Missionar und hat aber gleichzeitig ein Doppelleben geführt und das richtig vom Feinsten. Wisst ihr, und ich erzähle das nicht, um ihn zu erniedrigen, ich erzähle sehr persönliche Sachen, weil ich weiß, dass das zum Segen wird, weil ich weiß, dass Gott jeden Mist umwandeln kann in was Schönes. Ich weiß, dass Gott das Schlechte gebrauchen kann, um ein Segen zu sein. Und das ist persönlich und ich mache mich natürlich verwundbar, aber ich weiß, dass Gott mich berufen hat, es zu tun. Und deswegen kann ich einfach so offen darüber reden. Und ich weiß auch, dass ich so viel Heilung schon erleben durfte und so viel Freisetzung erleben durfte. Deswegen kann ich auch umso mehr darüber reden. Und ich erlebe einfach immer wieder, dass Leute auf mich zukommen danach und sagen, ich habe genau das Gleiche erlebt, aber ich kann eben nicht so offen darüber reden. Und deswegen weiß ich, dass es wichtig ist, dass es angesprochen wird. So, und dann kam halt heraus, dass er einfach untreu war und natürlich bricht da eine Welt für einen zusammen. Du dienst zusammen, du denkst, du kennst den Menschen und eigentlich kennst du ihn gar nicht. Und genau, wir haben es dann mit Seelsorge und mit Ehetherapie und mit vielen Sachen versucht, haben es nochmal versucht. Aber wenn jemand die Sünde nicht loslassen möchte, dann wird Gott dich nicht zwingen. Und ich erinnere mich mit viel Beratung, ich habe gute Seelsorger an meiner Seite gehabt, ich habe Pastoren gehabt, mit denen ich viel geredet habe. Das war jetzt keine leichtfertige Entscheidung. Ich erinnere mich, wo ich diese Nachricht bekommen habe, dass und meine Welt einfach zusammengebrochen ist, habe ich einfach gesagt, Gott, was soll ich tun? Du bist da und alles, was du kanntest, bricht weg und du weißt nicht mehr vorne, hinten. Und da habe ich gesagt, Gott, was soll ich tun? Und wisst ihr, was Gott mir sagt? Das werde ich nicht vergessen, weil das ist richtig, das ist direkt in mein Herz gegangen. Und wenn man so schwer verletzt ist und in so einer Verletzung ist, dann wünscht man sich am liebsten, dass Gott sagt, boah, wie konnte er nur? Und das ist ja ganz furchtbar und dass man irgendwie so Selbstmitleid kriegt und dass man so verstanden wird und dass man doch, dass doch alle sehen, wie, was für eine gute Frau ich doch war und dass ich das nicht verdient habe oder was auch immer. Aber weißt du, was Gott mir sagt? Tatsächlich, Gott sagt mir, ich mache die Bibel auf und er sagt, bete mich an. Und er hat nichts gesagt. Und er hat gesagt, bete mich an. Und dann habe ich begriffen, mein Gott ist immer noch Gott. Meine Umstände haben sich verändert. Meine Welt ist gerade auf den Kopf gestellt. Aber Gott ist der gleiche Gott. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und wisst ihr was? Dieser Gott möchte angebeten werden. Und dieser Gott möchte, dass wir ihm die Ehre geben. Gerade in solchen Zeiten. Und dann habe ich gestanden und ich habe gegen all meine Gefühle habe ich gesagt, Gott, ich bete dich an und ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich werde nicht mich mal von meinen Umständen bestimmen lassen. Ich weiß auch nicht, was morgen kommt und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das alles schaffe. Aber eins weiß ich, ich vertraue dir und ich bete dich an. Und da liegt eine Macht und eine Power, wenn du nicht nur in guten Zeiten dein Gott anbetest und deine Hände hebst, sondern in genau solchen Zeiten sagst, ich bete dich an. Und ich rede jetzt nicht, dass du dich danach fühlst, sondern manchmal ist es einfach nur eine Kopfentscheidung, wo du gegen all deine Verletzungen, gegen all deine Gefühle, gegen all deine Logik, das ist nicht logisch, dass du einfach sagst, ich bete dich an, Gott, und ich vertraue dir. Weil in dem Moment richte ich mein Haupt auf ihn und nicht auf mich. Poor me, oh, Luba, oh, du armes Ding. Sondern dann sage ich, Gott, du bist dran, weil ich bin schwach, ich kann jetzt gerade nichts machen. Und als das ist eine sehr ähnliche Situation, als mein dritter Sohn geboren wurde. Der wurde geboren und seine Lungen haben sich nicht geöffnet. Es war eine Blitzgeburt, es war herrlich. Wir haben uns gefreut und dann haben sich aber seine Lungen nicht geöffnet. Und dadurch hat sein Herz so gegen einen Widerstand gepumpt, weil der Kreislauf hat nicht funktioniert. Und dann wurde sein Herz viel zu groß. Und das haben halt die Ärzte festgestellt und dann wurde der erstmal auf Intensivstation gelegt und wurde beobachtet und das wurde dann von Tag zu Tag schlimmer und irgendwann lag er im Koma, voller Schläuche, voller, ich habe noch nicht mal seine Augenfarbe gesehen, weil meine Kinder haben, also der Vater der Kinder und ich haben beide dunkle Augen und unsere drei Kinder haben blaue Augen. Und als er geboren wurde, war ich so gespannt, das dritte Kind auch blaue Augen und das konnte ich noch nicht mal sehen, weil ich habe mein Kind gar nicht gesehen, es war direkt praktisch im Koma-Zustand. Und es wurde dann immer schlimmer und ich erinnere mich, wie ich da im Krankenbett meines Sohnes war und die Ärzte sagen, boah, wir wissen nicht, ob er es schafft. Dann sind die Herzärzte-Spezialisten aus Hamburg gekommen, haben ihn untersucht und haben uns eigentlich keine Hoffnung gegeben. Die haben eigentlich gesagt, das sieht nicht gut aus für den Jungen. Wir müssen ihn entweder komplett aufschneiden und dann gucken oder wir müssen einfach abwarten, ob er sich stabilisiert. Und ich habe einfach nur innerlich gezittert und gezagt und habe gesagt, Gott, bitte, bitte, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und wisst ihr, was Gott mir sagt? Bete mich an. Er sagt, bete mich an. Und er sagt nichts. Und ich stand da, es war nachts, da haben die Ärzte mich gerufen, dann ist er komplett alles abgebrochen, seine ganzen Werte sind runtergegangen und dann mussten die Ärzte ihn wiederbeleben und ich stehe da in dem Zimmer, wo die Ärzte meinen Sohn wiederbeleben und zitter am ganzen Körper und die Krankenschwester haben mich rausgenommen, haben alle mitgeweint, weil die so bewegt waren einfach nur und so mitgekämpft haben und ich stehe, wie ich da so shake und bin irgendwie nicht klar, aber das Einzige, was ich denke, ist Gott, ich bete dich an und ich vertraue dir, aber so, ich habe mich gar nicht so gefühlt. Und ich erinnere mich, am nächsten Tag kam die Chefärztin und hat ihn untersucht und sagt, wir können nichts mehr feststellen. Wir können nichts feststellen. Wenn ich nicht diese Fotos hätte von dem Riss im Herzen und von den Klappen, die undicht waren und von den ganzen, hier ist es, wir können nichts feststellen. Und er hat sich einfach stabilisiert, von alleine. Von alleine. Da waren aber ganz schön viele Engel am Werke und der Herr. Und jetzt, und ich erinnere mich, er konnte nicht weinen, weil er hatte diese ganzen Tubus da drinne und seine Stimmbänder waren dann alle gereizt. Und als man das alles rausgetan hat, hat er geweint und habe seine Stimme nicht hören können. Und da habe ich noch gesagt, Gott, bitte, ich will seine Stimme hören, ich will seine Augenfarbe sehen. Er darf auch der Lauteste und Wildeste sein. Oh, ich bereue dieses Gebet. Er ist so laut und er ist so wild und er ist so lebhaft. Und er hat keine bleibenden Schäden, er muss keine Medikamente nehmen. Hier, der Jüngste, der ist so, Tina, wie ist der? Der ist einfach nur, manchmal denke ich nur, oh, was beten wir in solchen Situationen? Welche Versprechungen machen wir da? Ganz gefährlich. Der ist wirklich, wirklich laut, also... Aber der ist toll und ich bin Gott so dankbar. Es passiert etwas in der geistigen Welt, wenn du deinen Gott anbetest, wenn du dich nicht danach fühlst, wenn es dir gerade nicht gut geht, weil du ihn Gott nicht nur zu Gott machst, sondern weil du ihm erlaubst, Gott zu sein. Und weil du ihn da bekräftigst und weil du bestätigst, seine Majestät. Leute, ich ermutige euch, euren Gott anzubeten in allen euren Lebenslagen. Da ist eine Macht, da ist eine Kraft. Ich glaube, der Feind, der zittert, wenn du in deiner Situation, wenn die Schreckliche sagst, ich glaube meinem Gott und jetzt erst recht werde ich ihn anbeten und jetzt erst recht lobe ich ihn und jetzt erst recht werde ich ihm vertrauen. Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe, aber eins weiß ich. Mein Gott, dem will ich vertrauen und mein Gott macht alles neu, weil seine Worte sind wahrhaftig und real und er macht alles neu. Das hat er verheißen in seinem Wort. Das sagt nicht ich, aber ich durfte das erleben immer und immer wieder. Und ich bin Gott so dankbar. Wisst ihr, Gott schickt uns nicht durch schwere Zeiten, weil er uns quälen möchte. Gott schickt uns nicht durch schwere Zeiten, weil er irgendwie ein Tyrann ist, sondern Gott schickt uns durch schwere Zeiten, damit wir wachsen, damit wir durchharren, damit wir an sein Herz kommen, damit wir zu denen werden, wie wir sind. Wisst ihr, ich könnte hier nicht stehen und all das erzählen. Das wäre alles irgendwelche Theorie, das wäre alles irgendwelche in irgendwelchen Büchern. Aber ich kann sagen, das stimmt. Das stimmt, das ist real. Gott ist wahrhaftig. Und in solchen Zeiten ist es so schwer. Und im Nachhinein erst verstehen wir, warum wir das alles durchgehen mussten. Aber Gott möchte alles neu machen. Das ist seine Verheißung. Und ich erinnere mich, als ich dann so meine Seelsorge hatte mit meinen Pastoren und mich beraten hatte und wo mein damaliger Mann einfach nicht aufhören wollte mit seinen Liebschaften. Und dann habe ich gesagt, Gott, was soll ich tun? Und das erste Mal in den ganzen Ehejahren höre ich, jetzt ist Zeit zu gehen. Und ich habe meine Sachen gepackt, ich habe meine Kinder gepackt und bin ganz ruhig gegangen und habe mich nie wieder umgedreht und wusste und hatte so einen Frieden Gottes und wusste, das ist jetzt richtig. Ich stehe nicht hier und ich bin für Ehe. Ich glaube, dass man bis zum Schluss kämpfen soll. Ich bin christlich aufgezogen, aufgewachsen. Ich glaube, dass man, dass es normal ist, durch schwere Zeiten zu gehen. Aber für mich wusste ich, dieser Mann hat die Ehe gebrochen. Ich bin eine freie Frau und ich darf gehen. Und klar war das natürlich knallhart und es war natürlich schrecklich schwer. Und ich habe, glaube ich, die tiefsten Schmerzen meines Lebens durchlitten. Aber ich kann jetzt sagen, es geht mir so richtig gut. Weißt du warum? Weil Gott macht alles neu. Und Gott macht es besser und besser. Und ich vertraue ihm und ich glaube, dass mein Gott macht alles neu. Ich hatte Träume und Vorstellungen in meinem Leben und das ist nicht so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Aber Gott kann daraus was ganz Schönes machen, wenn du ihn lässt. Und was ich auch so sehr liebe, weil wenn dieser Vers nicht in der Bibel wäre, dann würde ich hier nicht stehen. In 2. Korinther 12, 9 steht geschrieben, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oh, wie gut, Mann, wir haben alle eine Chance, Mann. Ich habe echt gedacht, meine Biografie ist nicht vorzeigemäßig. Ganz ehrlich, eine gescheiterte Ehe, ich bin geschieden, ich bin alleinerziehend. Ich habe nicht immer alles im Griff, aber weißt du was? Gott ist in den Schwachen mächtig. Und das ist so schön zu sehen, weil dann kann ich sagen, wie toll ich bin, sondern dann kann ich sagen, wie toll er ist, dass er das macht. Und dann gehört ihm alle Ehre, weil nur er das machen kann, weil nur er aus so viel Verletzung, aus so viel Kaputtheit, nur er was Ganzes machen kann, nur er etwas gebrauchen kann. Das ist gegen jede menschliche Logik. Gott ist in den Schwachen mächtig. Wie schön. Ich habe mal einen Prediger sprechen hören. Ich finde das gut, wie er sich ausgedrückt hat. Bist du hier voll begabt? Ja. Bist du hier der Beste in dem und dem? Wer bist du hier der Oberleiter? Und bist du das? Und er meinte, und Gott hat dennoch eine Chance für dich. Weil er damit sagen wollte, hey, egal wie begabt du bist, eigentlich sucht Gott genau die Unbegabten. Genau die, die eigentlich denken, sie können es nicht. Weil dann ist nämlich er dran und nicht, weil du es kannst, sondern weil er es kann. Und das ist eigentlich ziemlich erleichternd, oder? Puh, habe ich einen Druck weg, Mann, dass ich das nicht machen muss, sondern dass er das machen darf. mein Gott macht alles neu. Und das ist nicht naiv oder leichtsinnig gesprochen, sondern das ist die Wahrheit. Gott, mein Gott, macht alles neu. Ich habe mich entschieden, ihm zu glauben und nicht ihm. Und von allen Seiten hören wir Negatives. Und von allen Seiten kommt dies und das und Anklage. Aber ich habe mich entschieden, ihm zu glauben und darauf zu stehen. Und das kannst du auch. Wisst ihr, Umstände? Wisst ihr, ich kann nicht kontrollieren, was Menschen über mich denken oder über mich reden. Kann ich nicht. Ich kann nicht kontrollieren, was andere Menschen, selbst andere Menschen mir antun. Kann ich nicht kontrollieren. Aber weißt du, was ich kontrollieren kann? Wie ich darauf reagiere. Das kann dir keiner nehmen. Das ist in meiner Macht. Und du kannst gut reagieren. Du musst nicht deine Umstände für alles verantwortlich machen, sondern du kannst eigentlich in deinen Umständen sagen, hey, das war nicht richtig und das war nicht korrekt. Und dennoch glaube ich, dass Gott alles neu machen kann. Und ich sage auch nicht, dass wir nicht Heilungsprozesse durchmachen. Wir dürfen auch trauern. Trauern ist gut, trauern ist wichtig. Trauern gehört zu Sachen dazu, zu bestimmten Zeiten. Ich sage nicht, dass man immer Überflieger ist und sagt, hey, ich vertraue Gott und eigentlich ist dein Herz zerrissen. Wir müssen schon real bleiben, wir müssen schon damit zu Gott kommen. Aber ich glaube, dass manchmal es da hinten losgehen kann, wenn wir alles und jeden für unseren Zustand verantwortlich machen. Ich kann die Hosen anziehen und sagen, ich nehme jetzt Verantwortung für mein Leben und ich bestimme, dass das mich nicht mehr bestimmt, sondern mein Gott kann alles neu machen. Mein Gott kann alles neu machen. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert. Sonst sieht das nicht gut für mich aus. Ehrlich. Du kannst in schwierigen Situationen in deinem Leben sein und dennoch glücklich. Das ist kein Widerspruch. Das finde ich fantastisch. Du kannst in richtig schwierigen Zeiten in deinem Leben sein und du kannst dennoch glücklich sein. Weil deine Umstände bestimmen dich nicht. Nicht Regen und Sonnenschein bestimmt deine Laune, deine innere Haltung. Du kannst im Regen draußen tanzen vor Freude, weil du dich entschieden hast, ich bin glücklich und ich bin zufrieden und ich sehe die guten Dinge. Und du kannst im Sonnenschein Trauer haben, weil dich alles stört und weil du alles ins Negative ziehst. Wir haben ganz schön viel Macht. Gott hat uns ganz schön viel Macht gegeben. Wir mussten sie jetzt nur richtig einsetzen. Mein Gott macht alles neu. Ich habe ein Mädchen kennengelernt auf der Straße, die in Hamburg gibt es eine, kann man ausmachen, ne? Übrigens, naja. In Hamburg gibt es so eine Drogenkonsumstelle und da kommen ganz oft so Mädels, die anschaffen gehen, holen sich dann ihre sauberen Spritzen, geben sich dann in den Räumen, also dort werden saubere Spritzen verteilt, keine Drogen, aber saubere Spritzen. Und dann gehen sie wieder auf den Strich, holen sich dann ihr nächstes Geld für den nächsten Schuss. Also es ist so ein Teufelskreis. Und dann standen wir einmal vor diesem Drop-In und haben gebetet und wollten den Menschen dienen. Und dann habe ich ist mir eine Frau entgegengekommen. Und diese Frau kam mir entgegen und meinte, hat gar nichts gemeint, hat eigentlich auf den Boden geguckt. Und ich habe sie angeguckt und unsere Blicke trafen sich und habe sie angelächelt. Habe sie einfach nur angelächelt. Und ich merke, sie konnte damit überhaupt nicht umgehen und dann fängt sie einfach an zu weinen. Kommt sie so auf mich zu? Und legt so ihren Kopf auf mich und weint bitterlich, einfach nur am Weinen. Es ist, als ob etwas ausgelöst wurde, dieses Lächeln bei ihr. Und sie hat auch gesagt, Leute lächeln mich nicht einfach an, Leute verurteilen mich, ich fühle mich schmutzig, ich fühle mich schrecklich, ich fühle mich dreckig. Ich bin es nicht wert, dass man mich anlächelt oder mit mir redet. Und da habe ich mich auf die Wiese mit ihr gesetzt und wir hatten ein Gespräch angefangen und sie hat gesagt, dass sie nicht immer so war. Sie hat eigentlich ein richtig gutes Leben gehabt und dann ist ihr Mann, hat sie verlassen und hat ihre Tochter mitgenommen und sie konnte damit nicht umgehen und sie hat überall Hilfe gesucht und hat ist zu Kirchen gegangen, zu verschiedenen, hier, ich nenne keine Namen, aber so Kirchen. Und wollte einfach Gebet, wollte Hilfe. Und sie meinte, sie ist in eine so eine Kirche reingegangen und der Priester oder Pfarrer oder was auch immer ist auf sie zugekommen und guckt sie von oben bis unten an mit einem angewiderten Blick und sagt, solche Menschen wie du haben in diesem Haus nichts zu suchen. Das hat mich getroffen, weil ich dachte, solche Menschen wie du haben genau in diesem Haus was zu suchen. Wenn nicht hier, dann wo? Leute, wir wissen nicht, was Menschen durchgemacht haben. Wir wissen nicht, wie hart das Leben zu manchen Menschen gegangen ist. Es ist so leicht zu verurteilen. Es ist so leicht herabschauend zu sein. Es ist so leicht zu denken, warum die sich gerade so aufführt. Aber es hat einen Grund, es hat eine Verletzung. Es hat oft ein Weg ist dahin geführt. Lass uns solche Menschen aufnehmen vom ganzen Herzen. Lass uns solche Menschen mit offenen Armen aufrichtig aufnehmen. Man merkt es, wenn jemand aufrichtig dich nicht verurteilt, sondern einfach nur sagt, du darfst kommen, wie du bist. Solche Menschen wie du haben hier nichts zu suchen. Und ich habe gesagt, ich bete, dass du mir hilfst, dass ich genau das Gegenteil lebe, dass ich genau diese Menschen ein gutes Gefühl gebe, dass ich sie aufnehme, dass ich sie umarme. Die müssen keinen Dresscode irgendwie befolgen. Die müssen nicht irgendwie besonders aussehen oder besonders irgendwelche Richtlinien erfüllen, sondern die sind auf der Suche. Und wisst ihr, du weißt nicht, was Leute durchmachen, wenn du denen begegnest. Wenn du vielleicht ein Problem hast mit irgendjemandem und sagst, boah, die nervt mich, weil sie echt immer ständig mich anruft oder boah, ey, die hat gerade irgendwie so doof geguckt oder was auch immer, manchmal so wie für Gedanken haben. Oder vielleicht auch die Person im Supermarkt, die dich angemacht hat. Leute, wir wissen nicht, was die durchmachen zu Hause. Wir haben keine Ahnung. Lass uns Menschen mit Liebe und Gnade begegnen, so wie Jesus uns mit Liebe und Gnade begegnet. Wir wissen nicht, was sie durchmachen. Du hast an diesem Ort, solche Menschen wie dich haben an diesem Ort nichts zu suchen. Das hat mich getroffen. Lass uns eine andere Kirche sein. Lass uns ein anderer Ort sein. Lass uns genau solche Menschen suchen. Weißt du, wo Jesus, als er hier auf Erden war 80% seiner Zeit, war er mit Sündern. Deswegen wurde er auch so verurteilt von den geistigen Leuten, von den Pharisäern und Gelehrten, weil er ja so, wie konnte er denn mit so schlechten Menschen umgeben sein? Gott hat Zeit mit denen verbracht. Er hat mit denen gegessen, er hat mit ihnen gesessen, er hat denen Liebe gebracht. Lass uns das auch machen. Lass uns nicht zu fromm werden. Lass uns nicht zu heilig werden, dass wir uns so abschotten und dass wir einfach denken, wir sind was Besseres. Das sind wir nicht. Lass uns so sein wie Jesus. Und er war dort. Und er war gerne da. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich in den Bordellen war, habe ich gedacht, boah Gott, du bist hier realer als in manchen Kirchen. Ehrlich, weil diese Menschen dich so aufrichtig suchen. Und Gott sagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer nach mir schreit, den will ich erhören. Und glaubst du, was da für Gebete aus diesen Zimmern kommen? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin einmal durchs Bordell gegangen und erinnere mich, da läuft, es ist ja immer so verrucht und verdunkelt und da läuft immer ganz laut so Musik und auf einmal denke ich so, wieso kenne ich diese Lieder? Hillsong! Und ich habe einem Mädchen mal eine CD geschenkt und die ist irgendwie untergejubelt beim DJ und das ganze Bordell hat Hillsong gehört. Ich habe gesagt, Herr, du hast Humor, aber volle Pulle. Und ich dachte nur, herrlich, Gott, du bist hier realer als an manchen Kirchen. Ehrlich, du bist realer als an manchen Kirchen. Und ich erinnere mich, ich spreche auch Russisch, weil ich bin gebürtig aus Kasachstan. Und dann bin ich einmal da lang gegangen. Und wenn die Mädels mit Klienten reden, dann unterbrechen wir sie natürlich nicht. Dann respektieren wir dann ihr Geschäft da. Und ich erinnere mich, wir sind dann so durchgegangen und das sind halt so 3-4-stöckige überall sind da so Gänge und überall Treppen und das ist ein sehr großes Bordell, das eine. Und ich erinnere mich, ich gehe da und da waren halt, ich glaube, das war irgend so eine, wie heißt es, Bachelor-Party, Junggesellenabschied, da kommen immer die ganzen Junggesellen. Bachelor war was anderes, ne? Ne, auf Englisch heißt es Bachelorette, glaube ich. Doch. Und da kam mir eine Gruppe junger Männer entgegen und die haben Russisch gesprochen und ich habe die verstanden. Und ich meine, wir sind so von hinten gekommen, die haben uns nicht gesehen und da war ein Typ, der hatte einen Ehering an. Das hat mich so wütend gemacht. Ich dachte, boah, du bist verheiratet und ja, wie die meisten dort. Und die Kumpels haben ihn beim Namen genannt, so hey Locha, Locha, Alexei, Alexei. Und ich bin so von außen gekommen und ich habe gesagt, ich kann es einfach nicht stehen lassen. Ich muss irgendwas sagen. Und dann bin ich so von außen gekommen und gesagt, Gott, das war der heilige Zorn Gottes, das weiß ich heute. Und dann bin ich da dazwischen gegangen und habe diesen Loch herausgekriegt. So habe ich ihn beim Namen genannt und habe Russisch geredet. Ich habe gesagt, Alexei, du hast an diesem Ort nichts zu suchen und das weißt du auch. Geh sofort zu deiner Frau. Und tu Buße. Ey, der ist rot, blau, grün geworden. Und ich glaube, der kriegt jetzt einen Herzstillstand. Ich musste sofort die Biege machen, weil die Kumpels haben mich gar nicht gesehen. Ich bin wirklich so von außen gekommen. Auf Russisch beim Namen genannt, hab ihn erstmal zurechtgeweist und bin weggegangen. Boah, war ich glücklich. Ich hab gesagt, yes! Der denkt bestimmt, denn Engel vom Himmel ist gekommen und hat ihn jetzt überführt und hat ihn jetzt irgendwie bloßgestellt. Weil der Herr sieht dich. Überall. Ja, der Herr hat Humor. Also wie gesagt, wir haben in den Bordellen oft Gott so wunderbar erlebt und so humorvoll und so liebevoll. Und es ist so schön zu sehen, dass Menschen, ja, die Gott suchen, dass er ihnen begegnet, egal wo sie sind. Gott macht alles neu, auch für dich. Gott möchte alles neu machen. Weil sein Wort ist wahrhaftig und echt. Und wisst ihr, was sein Wort ist? Das ist die Bibel. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Und Wahrheit hat einen Namen. Und das ist Jesus Christus. Die Wahrheit macht dich frei. Jesus Christus macht dich frei. Wisst ihr, ich bin so viel rumgekommen und habe so viele Gespräche mit Menschen gehabt und ich habe ein sehr evangelistisches Herz. Ich will, dass Menschen zu Jesus kommen. Mann, ich will, dass die zu Jesus kommen. Wirklich so. Manchmal will ich die boxen, weil die es nicht verstehen. Aber das ist auch keine Lösung, habe ich dann gemerkt. Und ich möchte, dass Menschen zu Jesus kommen. Und ich erinnere mich, dass ich, warte mal, Faden verloren. Was habe ich erzählt? Ich möchte, dass Jesus, Boxen, nein, davor. Wahrheit. Und ich habe mich mit, wir waren in Hamburg und im Rotlichtviertel gab es auch ganz viele Moscheen. Und wir waren immer Freitagabends unterwegs. Und freitags ist ja auch immer das Gebetstreffen der Muslime, die Männer gehen immer in die Moschee und so hatten wir immer viele Begegnungen mit Muslimen. Ich erinnere mich an eine Begegnung, wo wir heiß diskutiert haben und es wurde richtig gut und dann sind wir zu McDonald's gegangen, weil wir dachten, wir wollen irgendwie noch weiterreden und wir haben uns dann aufgeteilt. Wir waren weniger und es waren halt eine ganz große Gruppe von Männern und dann am Ende saß ich da mit 10 Muslimen und ich alleine und alle meine Freunde waren weg. Ich weiß nicht, die waren da und da. So, aber wow, da war Gott da. Und der hat so geredet und ich war selber so, yes. Und dann hatten wir so gute Gespräche. Und dann meinte der eine Moslem so, weißt du, ich glaube nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber weißt du was, du bist so überzeugt von dem, was du sagst, dass ich krieg eine Gänsehaut einfach nur von dieser Überzeugung. Ich habe nicht gesagt, möglicherweise, eventuell, vielleicht, man munkelt noch und wir sind ja heute so postmodern und keiner möchte auf die Füße des anderen treten. Und wenn, ja, das glaubst du und das glaub ich, aber weißt du, ich gehe lieber Bäume umarmen und nackt durch den Wald springen, weil sie sind ja alle irgendwie, jeder kann ja glauben, was er will. Nein, ich glaube, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass keiner zum Vater kommt, als nur durch ihn alleine. Und Jesus macht frei und Jesus ist für dich gestorben und Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus rettet und der Name Jesus rettet, wenn du ihn in deiner Not anrufst, den Namen Jesus, dann will er kommen und dich befreien und retten. Und das sage ich so stumpf heraus. Und Leute sagen, du bist so überzeugt. Du bist überzeugt und ich möchte dich ermutigen, sei überzeugt von diesem Jesus. Sei sicher in ihm, weil das ist die Wahrheit und nur er kann frei machen. Und vielleicht bist du hier und denkst, hat dich jemand hat dich mitgebracht und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Oh, dann möchte ich dich ermutigen. Er ist so toll. Er ist so wunderbar. Du wirst es nicht bereuen. Ich bereue nicht eine Sekunde, wo ich den Tag, wo ich mich entschlossen habe, mit Jesus zu gehen. Und es waren harte Zeiten dazwischen. Aber weißt du was? Dieser Jesus war immer mit mir ganz nah. Er hat mich getragen. Er hat mir geholfen. Er hat mich geheilt. Er hat mich geführt. Er hat mich gerettet. Und dieser Jesus, er möchte dich retten. Weil er dich von ganzem Herzen liebt und weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er lebt. Und Mohammed ist tot und Buddha ist tot und Ahmadid ist tot und wie die alle heißen. Aber Jesus, er lebt und er will in dir leben und er bietet es dir an. Und wir wollen es dir anbieten. Wir wollen anbieten, das Gebetsteam, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ihr könnt hier bereit stehen und ich möchte euch jetzt einladen, dass, wenn es zu dir gesprochen hat, du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Und wenn du einfach denkst und dein Herz klopft, aber du denkst, ich traue mich nicht, dann vergiss mal rechts und links deine Nachbarn. Es geht jetzt nur zwischen dir und Jesus. Es geht jetzt nur zwischen euch beide. Weil dieser Jesus, er sehnt sich nach dir. Und es ist so gut, dass du heute da bist. Es ist kein Zufall, dass du heute da bist. Es ist kein Unfall. Es ist nicht aus Versehen, sondern du bist ganz gezielt und gewollt hier und bestimmt hier zu sein, weil dieser Jesus dich ruft. Und ich würde jetzt so gerne für dich beten. Du darfst zu den Betern gehen, wenn das dich anspricht. Und wir werden gemeinsam aufstehen und gemeinsam werden wir beten, wenn ich vorspreche. Wisst ihr, und das hat keine Magie, dieses Gebet. Aber wenn du in deinem Herzen Jesus Christus bekennst als den Sohn Gottes und ihn mit deinem Mund aussprichst und bekennst, dann bist du gerettet. Und das ist so einfach. Und manchmal tun wir uns so schwer damit. Aber eigentlich ist es einfach, weil Jesus, der hat den Weg schon vorbereitet. Du darfst nur annehmen. Gibt es hier jemanden, der das möchte? Wenn es dich gibt, dann darfst du zu einem der Beter gehen. Und wenn du dich nicht traust, dann darfst du an deinem Platz von meinem Herzen reden. Ich werde vorbeten und ihr sprecht alle nach. Und ihr dürft alle kräftig mitmachen und mich unterstützen. Jesus, ich komme zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Da, wo ich ohne dich gelebt habe, bete ich, dass du kommst in mein Leben und dass du mich frei machst von Süchten, von Ängsten, von allem Negativen. Ich möchte von heute an ein neues Leben führen. Ein Leben mit dir. Komm in mein Herz. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag auferstanden bist von den Toten. Und dass du lebst. Und dass du in mir jetzt lebst. Und ich bete, dass dein Plan für mein Leben wahr wird. Oh Gott, danke, danke für all die Herzen. Du kennst unsere Herzen, du siehst, was abgeht, Herr. Und ich bete, dass heute Entscheidungen für die Ewigkeit getroffen wurden, Herr. Und ich segne all diese wunderbaren Frauen und all die Männer, die auch hier gedient haben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du ihnen zeigst, dass sie dich anrufen können und dass du ihnen zeigst, dass du alles neu machen kannst und dass du zeigst, dass du ein Gott bist, der wiederherstellt, der frei macht, der wunderbar ist und dass du der Weg, die Wahrheit, das Leben bist. Und ich bete, Herr, dass wenn die in den schlimmsten, schwierigsten Zeiten ihres Lebens sind, dass sie anfangen, dich anzubeten und dass deine Kraft freigesetzt wird. In Jesu Namen. Amen.